ARD.
Das war zu viel eigentlich. Im Nachhinein würde ich sagen, das war zu viel Erfolg. Also einmal wurde ich umringt von jungen Mädchen, die dann gesagt haben, wir wollen Autogramm haben. Und dann habe ich einen Schweißausbruch bekommen und ich konnte damit gar nicht umgehen. Ich habe natürlich jetzt, bin ich weggelaufen, sondern ich habe das irgendwie mitgespielt. Aber ich glaube, das lag daran, dass ich, dass das viel zu schnell kam.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl in der ARD-Audiothek mit Daniel Kaiser. Ja, hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt schon alles erlebt haben. Mike Krüger war schon da, Mary Rose, Westernhagen und Bettina Tietjen. Und heute ist ein Mann da mit einer Stimme zum Zerfließen, der Hamburger Soul-Vulkan. She's got that light around her eyes, a gleaming star surrounds her mind. Vulkan weiter, du hast schon mitgesungen. Soul-Sänger, Musikproduzent, Schauspieler auch. Moin.
Danke, moin. Ja, ich wollte beweisen, dass ich es tatsächlich bin. Vielen Dank für den herzlichen Empfang. Ich bin da völlig überwältigt.
Ja, toll. Wir freuen uns, dass du da bist.
Dankeschön.
Sag mal, 25 Jahre ist das her, dass ihr mit Orange Blow diesen Hit hattet. Es war 2000.
Ja, danke fürs Erinnern, wie alt ich bin. Genau, das ist ein Vierteljahrhundert her und ich bin immer noch dabei.
Weißt du, wie das damals war, als ihr gemerkt habt, das Ding, das schlägt jetzt ein, das wird ein Hit?
Ja, ich habe irgendwann festgestellt, dass ich mehr vergesse, als ich weiß. Also ich weiß natürlich, die Peaks weiß ich noch und wie es war, sich das erste Mal im Radio zu hören und drüber zu quatschen. Und das war ja damals auch so unglaublich, weil wir gar nicht geplant hatten, ich sage immer so plakativ, reich und berühmt zu werden. Und es haben auch verdammt wenig Leute dran geglaubt, weil Balladen zu der Zeit auch keiner gemacht hatte. Und wir haben es trotzdem gemacht. Und das ist eine Geschichte, auf die man stolz sein kann. So, und umso schöner war es dann natürlich, dass wir dann plötzlich von der Musik gelebt haben.
Und dann kam es ja auch in der Talkshow von Arabella Kiesbauer. Immer wenn ein neuer Gast ins Studio kam, kam der Hook, kam der Refrain.
Richtig, richtig.
Plötzlich wirklich Fame.
Ja, richtig. Und also heute darf man das ja gar nicht erzählen, weil es kam ja nicht nur die Musik, sondern damals, damit kam auch eine ganze Menge Geld zusammen natürlich. Damit haben wir unsere Kohle verdient und wir wussten gar nicht, wie viel Geld man verdienen kann mit einer Daily Talkshow, wenn ich mal so ehrlich sein darf. Und wir hatten eigentlich vorher auch ein bisschen drüber nachgedacht, ob wir das überhaupt freigeben, weil wir waren mit unserer Musik sehr eigen und haben gesagt, nee, das haben wir eigentlich gar nicht. She's Got That Light ist nicht für Arabella geschrieben. Insofern wollen wir das eigentlich auch gar nicht, dass es in der Sendung platziert wird. Und da haben sie uns alle einen Vogel gezeichnet und gesagt, ey, spinnt ihr? Das ist eine große Chance.
Eine Chance, ja.
Ja,
und das, also das heißt, jedes Mal, wenn das Ding da in der Talkshow lief, hat es Katsching gemacht.
Ja, ich wollte jetzt nicht so sehr auf die darauf hinaus, aber das ist ja ein Teil, den muss man einfach,
ja,
mit dem Katsching konnten wir auch natürlich von der Musik leben und ich musste nebenbei nicht in einem Büro Versicherungen Zettel sortieren, sondern ich habe dann auch nur Musik gemacht, also das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, Geld zu haben, um das zu machen, was man möchte. Ja,
also,
klar.
Lebt deinen Traum so ein bisschen, durch Musik machen, mit Geld verdienen und Musik machen. Ihr habt auch für Disney Musik gemacht, darüber sprechen wir später. Du bist Hamburger Jung, in Hamm aufgewachsen. Also du bist schon dein ganzes Leben in Hamburg, also mit aus Abstechern mal woanders hin, da kommen wir auch zu.
Genau.
Wir spielen mal eine Aufwärmrunde, eine 040 Aufwärmrunde. Alster oder Elbe?
Oha, Elbe.
Warum?
Elbe fühle ich mich ein bisschen freier. Also die Alster kann man rumgehen und dann ist man fertig. Elbe hat keine Grenzen und das erinnert mich so dran, dass die auch irgendwo hinmündet und dann ist es ein offenes Gewässer.
Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
Franzbrötchen.
Ja.
Früher hätte ich Fischbrötchen gesagt, aber ich bin Vegetarier.
Ja.
Manchmal esse ich tatsächlich Fisch, aber selten. Es reicht nicht für ein Fischbrötchen.
Aber gerade hast du, glaube ich, so eine Ernährungssensibilisierung, da ist nicht so viel Franzbrötchen am Start, ne?
Ja. Ich habe so ein bisschen angefangen, mal Ernährungsberater zu studieren. Also vegane Ernährungsberater heißt das. Also ich habe irgendwann auf Fleisch verzichtet und dann kamen so Leute und haben gesagt, ja, aber was ist dann mit den Proteinen und Vitamin B12 fehlt dir und dies und jenes. Und dann wollte ich die Fragen für mich beantworten und habe dann angefangen tatsächlich, also vegan leben ist ja nicht per se gesund. Man kann ja auch den ganzen Tag Chips essen, das ist auch vegan. Das ist einfach, also vollwertig vegan zu leben und dann noch auf Zucker und teilweise Weizen zu verzichten, so, das ist zum Beispiel gesünder. So, das versuche ich.
Jetzt habe ich dich gefragt, nach deiner Ernährung, bist du auch so ein veganer Missionar, der ungefragt einer Leuten dann so sagt, ich bin vegan und so?
Um Gottes Willen, nein, überhaupt nicht. Ich versuche das zu vermeiden und alles hat seine Berechtigung. Mhm. So, ich finde nur, also das hat moralische, ethisch-moralische Gründe für mich. Also die Tiere tun mir leid. Dann gesundheitliche, also ganz sicher, das kann ich so sagen, nachdem ich das auch so ein bisschen studiert habe. Und das ist mein Grund. Und es gibt andere Leute, vielleicht viele sagen, wenn sie es dann mitbekommen, ja Mensch, das ist toll, dass du es machst, ich würde es auch gerne, und fangen dann an, sich zu entschuldigen. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Ich sage, mach's, was du willst, ich kenne das. Wie gesagt, ich esse auch manchmal Fisch und habe dann ein Gefühl, oh Gott, ist auch ein bisschen Plastik drin und die werden auch gezüchtet und die leiden auch und Quecksilber. Aber ich mach's trotzdem. So ist das Leben.
Ja. HSV oder St. Pauli?
HSV.
Ja. Bist du auch mal im Stadion und so?
Wir haben sogar ein Orange-Blue-Video gedreht, das noch nicht veröffentlicht ist, im HSV-Stadion. Oh. Ja. Genau. Und im Grunde genommen habe ich früher mal gesagt, ich bin jetzt kein großer Fußballfan. Mein Sohn möchte übrigens Profifußballer werden, der ist 16. Mir war das immer egal. Ich wollte immer nur, dass St. Pauli oder HSV gewinnt und dass Bayern verliert. Das war so mein Anspruch. Weil ich die so ein bisschen, na, die haben immer alle Pokale gewonnen und
ja,
so.
Das kriegt man. Ach, ich war ganz langweilig. Ich bin kein großer Fußballfan, aber als Kind war ich immer ganz peinlich eher Bayern-Fan. Der Einzige bei uns weit und breit. Ich komme aus Lübeck. Ja, das war so HSV Bayern. Das war so 80er Jahre auch so ein bisschen. Das war so die, na genau, da, das war so die Konkurrenz dann hier im Norden. Ach, und der 16-jährige Sohn will Fußballprofi werden. Also ist es eine begründete Hoffnung, kann der gut spielen?
Der spielt super. Mhm. Und was ich auch so toll finde, also ich beobachte den schon seit er klein ist und da gab es ganz viele kleine Flitzer, so, es gibt da 6-7-Jährige, die haben den ausgedribbelt und Noah, also mein Sohn, ist gar nicht so talentiert gewesen durchweg, aber er hat einen Vorteil, er ist super ehrgeizig und fleißig und er hat das so lange durchgezogen, dass irgendwann hat es Klick gemacht, so vor Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres, da hat er angefangen, unfassbar gut zu spielen. Da habe ich gedacht, oh Gott, was ist mit dem Jungen los? Mhm. Also ich glaube, der wird das schaffen. Mhm. Also, mir ist es eigentlich egal, was er wird, solange er glücklich wird, so, soll er machen, was er will.
Also Eltern eines jungen Fußballers zu sein, bedeutet ja auch an Wochenenden früh aufstehen, Fußball-Matches begleiten, hast du es auch gemacht?
Ja, frag mal, was ich samstags mache, wenn ich keinen Auftritt außerhalb habe. Da bin ich auf dem Fußballplatz und guck zu. Ja.
Und wie ist das so? Also
unglaublich.
Feuerst du an?
Ja, also ich bin viel aufgeregter als auf der Bühne. Also wenn ich selbst singe, dann ist das irgendwie okay, das ist ein kalkulierbares Risiko. Aber mir ist irgendwann aufgefallen, dass ich wirklich, also zittern ist übertrieben, aber ich habe so Herzklopfen und denke mir, oh Gott, hoffentlich gewinnen die und hoffentlich ist mein Sohn gut. Und ja, also das ist einfach, jedes Elternteil wird das verstehen, dass man stolz ist auf seinen Sohn.
Also bist du bei den Noah-Ultras und so. Und wie ist es mit den anderen Eltern? Kennen die dich denn auch aus dem Orange-Blue-Kontext?
Ja, einige schon. Also ein paar haben mich schon angesprochen. Ab einer bestimmten Altersgruppe ist es natürlich so, dass man sich nicht gegenseitig, man läuft sich nicht hinterher und zeltet vor der Wohnungstür. Aber hin und wieder sprechen mich.
Aber wenn Tor fällt, wird nicht She's Got That Light gespielt oder so.
Nein, das ist mir auch irgendwie unangenehm. Ja. Ich will eigentlich auch als ganz normaler Mensch auf solchen Veranstaltungen sein. Wenn ich gefragt werde, was ich mache, dann sage ich, ich bin Sänger, aber ich fange jetzt nicht an und sage, übrigens, ja, ich bin Sänger, kennen Sie Orange Blue und ich bin der. Und so, das versuche ich eigentlich zu vermeiden.
Westfield Center oder Elbe Einkaufszentrum?
Elbe Einkaufszentrum.
Du wohnst ja im Hamburger Westen auch, ne?
Richtig, ja. Wir wohnen beim Elbe Einkaufszentrum ein Stück weiter und ich habe das so spontan aus dem Bauch heraus gesagt. Ich muss zugeben, ich war noch nie in dem Westfield-Zentrum. Insofern ist das eigentlich ganz unbegründet, aber ich merke so, dass ich alten Werten so festhalte und in dieser Zeit, wo jetzt die KI kommt und alles Umbruch und Musik muss man gar nicht von anfangen, ist ja alles irgendwie anders und meinetwegen auch modern und vielleicht nur anders und nicht schlechter. Aber wenn ich so höre, so, das Elbe-Einkaufszentrum gibt es schon lange und ich bin da schon oft drin gewesen. Das ist etwas mir Bekanntes und das mag ich irgendwie. Das ist die Begründung.
Kaufst du gern ein, auch so Klamotten und so?
Also ich glaube, 80% der Männer kaufen nicht gerne Klamotten ein. Ich zähle mich dazu und ich merke sogar dass manchmal, dass ich, wenn ich mir vornehme, Klamotten zu kaufen, dass ich laufe, also in der Stadt, dass ich von einem Geschäft zum nächsten laufe, weil ich keine Zeit verlieren möchte. Und manchmal denke ich mir, ja, M, das passt irgendwie. Und wenn dann meine Freundin dabei ist und sagt, sie, jetzt zieh das doch mal an. Ich sage, nee, das passt schon irgendwie. Komm, und jetzt davon nehme ich jetzt zwei mit. Einmal gelb, einmal grün und dann gehen wir nach Hause.
Also. Aber du bist ja immer so ganz modisch gekleidet irgendwie dafür.
Oh, vielen Dank.
Also, ja, also ja, du hast jetzt heute so ein, was ist das so mit so Floralen, so ein weiß-blau-graues mit floralen Mustern, so ein
richtig.
Hemd.
Ich mag das ganz gerne.
Ja, sieht schick aus.
Ich ehrlich gesagt, ich habe das in 5 Minuten, bevor ich los bin, habe ich kurz mal geguckt und dachte, ich wusste schon, irgendwie ein kurzhemmiges, ärmiges Hemd wollte ich anziehen, weil es so warm ist draußen. Mehr habe ich nicht gedacht. Also ich gehe dann nur so ein bisschen die Hemden durch und irgendwie, ja, das ist ganz gut, das passt. Das habe ich mir auch noch schnell angemacht, hier mein Netz.
Ah, du hast so eine Kette, was ist das, so ein Amulett oder Kette, so?
Genau, das ist ein Amulett aus Neuseeland, diesen Stein gibt es nur in Neuseeland, habe ich da gekauft und ja.
Das ist so ein kleiner, schwarzer, rechteckiger Stein, so ein bisschen sowas Spirituelles.
Ja, das hat ja auch damit zu tun, dass man, wie sagt man so schön, in Resonanz mit einem Stein geht. Also wenn man den schön findet und irgendwie denkt, ach, der gehört irgendwie zu mir, dann hat das ja auch schon einen tieferen Sinn und dann solche Sachen ziehen mich an.
Ist Hamburg die schönste Stadt der Welt?
Hamburg ist die schönste Stadt der Welt, ja. Obwohl ich ein paar Mal drüber nachgedacht habe, wir haben ja den Luxus gehabt, dass wir auf ein paar Kreuzfahrten Musik gemacht haben mit Orange Blue. Da waren wir in der Südsee und so weiter und da haben wir auch auf dem Schiff, ich habe einen Song geschrieben, der heißt Hamburg. Und
den,
das geht.
Den hören wir mal rein. Moment.
Oh, gerne.
Rote Lichter und herbes Bier, großer Fußball ist dein Ding.
Wieder mal, genau.
Meine Elbe, sie fließt in mir. Ist ganz egal, wo ich gerade bin. Denn es ist nirgendwo so schön wie hier in Hamburg. Denn keine liebt mich sonst so wie ich bin. Alle leuchten laut und schrill und sie blenden mit Gebrüll.
Du bist meine Stadt. Ist das so? Fühlst du das so? Durch und durch?
Ja, genau. Das fühle ich. Obwohl es natürlich, das wollte ich vorhin sagen, sogar objektiv gesehen ein paar Fleckchen auf der Welt gibt, die sind irgendwie auch nicht hässlich, sage ich mal ganz, ganz vorsichtig. Aber es ist natürlich sehr subjektiv. Also ich war, wie du am Anfang schon gesagt hast, schon hier und da. Ich habe in Los Angeles gewohnt. In New York fand ich ganz toll, eine sehr schnelle Stadt, wo man sich sehr frei fühlt. Ich war auch in Deutschland, habe ich in Essen gewohnt, eine Zeit lang, fand ich auch sehr schön.
Aber Essen war schön, ja? Das hat ja nicht so den Ruf, eine besonders schöne Stadt zu sein.
Nein, das ist richtig. Also wenn man da mal so drauf guckt, dann wird man sagen, okay, das ist jetzt ein bisschen grau. Aber die Menschen sind so schön. Ja. Ich hab mich da verliebt in diese Warmherzigkeit der Menschen. Insofern, habe ich schon einen Punkt genannt. Also man kann jetzt Denkmäler aufzählen und so weiter. Aber ist natürlich so, wo das Herz hängt und wo man aufgewachsen ist, wo die Geschichten dran kleben, da ist natürlich, das ist die schönste Stadt. Und das ist für mich, ist das Hamburg.
Und aufgewachsen, wo du aufgewachsen bist, nämlich in Hamburg, in Hamm. Ne?
In Hamm.
Genau, als Kind türkischer Eltern.
Richtig.
Die sind eingewandert aus der Türkei.
Richtig, mein Vater zunächst in den 60ern und dann hat er meine Mutter nachgeholt und die hat Deutsch gelernt, indem sie durchs Fernsehen hat sie Deutsch gelernt. Mhm. Und dann konnte sie es irgendwann. Mhm.
Und wie war das so, in Hamm aufzuwachsen als Kind türkischer Eltern? Mit deinem Bruder, der ja auch Schauspieler geworden ist. Dann?
Also ich fand es ganz toll. Vor allem fand ich ganz toll, dass meine Eltern sehr darauf geachtet haben. Damals war das noch so, dass vor allem Türken, weil die sind ja in Scharen eingewandert und haben dann auch geholfen, so ein bisschen Deutschland wieder aufzubauen. Und damals wurden die Ausländer ja begrüßt, die Gastarbeiter. Und sie wurden aber so ein bisschen begrüßt, aber dann hat man gesagt, naja, so ganz wollen wir mit denen auch nichts zu tun haben. Also hat man sie nach Billstedt, nach Veddel, so in so Randbereiche, Wilhelmsburg, versucht, dass sie da wohnen. Mein Vater hat sich immer als Familienoberhaupt dagegen gewehrt. Er hat gesagt, nein, ich möchte nicht, dass meine Kinder irgendwo aufwachsen, wo nur Türkisch gesprochen wird, sondern irgendwo in einem deutschen Stadtteil. Und damals war es ganz schwer, auch diese Wohnung zu bekommen, wo ich auch aufgewachsen bin. Und es gab noch die gute alte Ausländerfeindlichkeit. So, ey, du Türke, geh nach Hause, wir wollen dich hier nicht und so. Ich habe mich davon aber übrigens jetzt nicht sehr beeindrucken lassen. Wie man sieht, bin ich immer noch ganz okay. Also ich bin auf die Schule, ich habe mein Abitur gemacht und so. Aber ich muss zugeben, so toll es war, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, im Nachgang kann ich das sagen, ein bisschen der Außenseiter gewesen zu sein. Das lag aber nicht an meiner türkischen Herkunft, sondern weil ich teilweise auch ein bisschen komischer Kerl bin, so, der immer für sich gesungen hat, also komischer Kerl, ja. Also ich habe zum Beispiel ganz viele Sachen vergessen. Meine Mutter hat mal erzählt, dass ich meinen Schulranzen vergessen habe. Kam ich aus der Schule und dann hat sie gesagt, Volkan, wo ist denn dein Ranzen? Ich singe so la la la, ich habe den ganzen Tag gesungen und habe meinen Ranzen vergessen. Ja, also das kann ich jetzt nicht nur darauf schieben, dass ich gehänselt wurde.
Das stimmt. Also dein Kopf steckte schon damals auch voller Musik, ja?
Anscheinend, ja. Und ich habe wohl ganz, ganz doll Klavierunterricht gewollt. Das habe ich letztens, als du mich auf dem Konzert gesehen hast. Da ist ja eine Dame gewesen, eine ältere Dame in der vorderen Reihe. Das war Gigi. Das war damals eine Studentin, die direkt unter uns wohnte, also unter meinen Eltern. Und die kennt mich, seit ich eins bin. Und die hat mir erzählt, dass ich unbedingt Klavierunterricht haben wollte. Oh. Und meine Eltern überlegt haben, das war auch ein bisschen teuer. Mein Vater war Taxifahrer. Also, und dann haben sie die Gisela heißt sie, gefragt und haben gesagt, Gigi, was hältst du denn davon? Und Volkan möchte Klavierunterricht haben. Lohnt sich das? Würdest du das machen? Das hat sie mir vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen erzählt. So.
Aber das ist ja total auch ganz süß. Also kriege ich auf das Gänsehaut, dass deine Eltern, die nicht viel Geld haben, Vater, Taxifahrer, die sagen, Volkan, wir bezahlen dir den Klavierunterricht.
Ja. Ja, also das ist wirklich großartig. Sie haben mir nicht nur den Unterricht bezahlt, sondern ich erinnere mich, dass ich auch als in der Pubertät einen Synthesizer haben wollte. Der hat, ich weiß es noch, 4.000 Mark gekostet. 4.000 D-Mark. Das war ein DX7-2D. Das weiß ich noch. Und dann haben sie so ein bisschen, echt, brauchst du den wirklich? Und so. Dann habe ich gesagt, ja, ich brauche den wirklich. Das ist wirklich ultimativ. Und im Nachhinein muss ich sagen, so dringend brauchte ich den gar nicht. Das war gar nicht so toll, aber ich habe es deinen Eltern nicht erzählt. So, und den haben sie mir gekauft. Also die haben mich immer unterstützt in dem, was ich gemacht habe. Das war toll.
Mhm. Wie war denn das so als Kind so in Hamm? Erinnerst du das noch? Die Straßen, die Spielplätze, die Freunde?
Natürlich, ja, ich erinnere mich an alles. Also damals gab es natürlich logischerweise auch keine Handys und wir sind an die Tür des Freundes gegangen, haben geklingelt, hat meistens die Mutter aufgemacht. Und dann hat man gefragt, hallo, ich wollte mal fragen, ob der Michael spielen möchte mit mir. Daran erinnere ich mich noch. Und dann wurde entweder, ja, ich komme gleich oder komm kurz rein. Oder nee, der Michael Kai, einen besten Freund habe ich, der hat, den kenne ich heute immer noch, der hat genau gegenüber gewohnt. Kai geht und da habe ich oft geklingelt. Und der hat dann gesagt, ja, ich komme jetzt. Und dann haben wir zusammen gespielt. Was auch immer, Fußball.
Dein Bruder ist ja auch Taifun Baydar, lange Schauspieler bei GZSZ und jetzt Notruf Hafenkante und so. Wart ihr so eine Kunst- und Kulturaffine Familie? Also war das, das hätten ja auch deine Eltern auch sagen können, Jungs, lernt was Anständiges.
Also unseren Eltern war nur wichtig, dass wir die Schule fertig machen. So, daneben konnten wir machen, was wir wollten. Taifun wollte nicht immer Schauspieler werden. Er hat mir, also ich habe schon gesagt, ich vergesse viele Sachen, irgendwann erzählt, dass er so ein bisschen überlegt hat, was macht er, dann wollte er in den Sicherheitsdienst gehen und so. Und da habe ich ihm wohl gesagt, da gab es schon Orange Blue, sag mal, Typhoon, beschäftige dich doch mal mit Schauspielerei. Wie wär's denn, wenn du Schauspieler wirst? Das ist doch ein schöner Beruf. Und da hat er überlegt und dachte, ja, da gibt's eine Schule, aber die kann ich mir nicht leisten. Da habe ich ihm wohl die Schule bezahlt.
Ach was, das hast du vergessen?
Ich bin nicht stolz drauf.
Du, Klavierunterricht mit 6. War das richtig so mit Mozart und Czerny und Etüden und Tonleitern und so? Also so ein klassischer Klavierunterricht?
Genau. Wir haben klassisch angefangen. Wir haben ein paar Blues-Sachen gespielt auch. Aber ich hatte ganz wenig Klavierunterricht. Also ich hatte nur ein Jahr Klavierunterricht. Also da habe ich aber für mich immer weiter gespielt.
Und, ja. Das heißt aber, du kannst auch viele so Musiker, Popmusiker, Jazzmusiker, die können ja in Tüdelchen keine Noten lesen, aber du kannst so, das kannst du, ne? Du kannst auch Musiktheorie, C-Dur, F-Dur, das sagt er.
Ja, F-Dur sagt mir was. Hat ein B, C-Dur, ja, sehr gut. Keine Vorzeichen. Okay. Ja, sowas kann ich, aber ich habe das nicht wirklich gelernt. Also es wird im Musikunterricht, gibt es ja den Quintenzirkel, genau, da kann man sich auch Fritz Brach, der erste Astern des Gesandten. Cäsar kann man sich merken. Ja,
fieberkranke Buben essen Aspirin, deshalb Gesundheit.
Das genau.
Das war, das sind die B-Tonarten, also die mit dem,
ja genau. Genau, aber das habe ich mir selbst beigebracht. Also ich habe dann durch Leidenschaft angefangen zu überlegen und habe zu Tonleitern gespielt. Ich bin jetzt auf 54 und vergleichsweise spiele ich.
Was? Ja, nein,
ich nicht.
Doch.
Ich bezeichne mich nie als Pianisten, aber ich habe einen Vorteil. Ich kann jetzt nicht wirklich vom Blatt spielen. Also ich kenne mich mit Noten aus. Ich kann nach Sheets spielen, also nach Akkorden. Aber ich. Das ist ein bisschen wie das Leben. Das ist, wenn ich Sachen plane, dann klappt das nicht. Aber so ungeplant schaffe ich das irgendwie mit Gefühl, da durchzukommen. Das schaffe ich auch, wenn ich Klavier spiele, dass ich, wenn man mir was vorsingt, dann kriege ich das hin, eigentlich in jeder Tonart irgendwie das zu begleiten. So, das mache ich und mag ich sehr gerne auch.
Ist ja ganz cool. Also ich habe es ja erlebt. Du spielst ja nicht nur eigene Sachen, sondern auch so Stevie Wonder, so ganz coole Sachen. Und dann wird es ja auch virtuos sogar im E-Piano, also im Klavier. Ist schon irgendwie echt bewundernswert.
Danke, toll. Wie gesagt, ich fühle mich jetzt nicht so unfassbar virtuos, aber
ich kann schon.
Dankeschön.
Ja. Und dann gab es in deinen späten Teenagerjahren, glaube ich dann so, eine Anzeige in der Hamburger Szene, Zeitschrift Oxmox, Soul Band sucht Sänger. Und als du es gelesen hast, hat es da sofort bei dir Klick gemacht, das bin ich?
Nein, sofort Klick gemacht hat es nicht. Damals habe ich mich viel beworben auf verschiedenste Bands, Anzeigen. Und das war so eine, das klang aber gut. Es klang gut, Sänger bis 25 hieß es, glaube ich. Und ich habe mich beworben und fand es am Anfang gar nicht mal so cool. Also wir erzählen gerne die Geschichte, der Vince und ich. Damals hatte der noch so lange Haare, also der Vince von Orange Blue, der hat mich da empfangen an der Tür. Und diese langen Haare hatte er, weil er tatsächlich eine Wette verloren hatte. Deswegen hat er sich die lang wachsen lassen. Und dann hat er so aufgemacht in Hamburg-Poppenbüttel. Das war so eine Gegend, wo ich so dachte, es ist weit weg und da leben auch so wohlhabende Menschen. Und das war mir alles, so fremd. Meine Eltern natürlich, so Arbeiterklasse. Das war mir ein bisschen fremd. Alles, was ich erzähle, das läuft unter Vorurteil. Ne?
Ja.
Ich konnte nicht so offen sein und dachte, oh Gott, auch noch so ein Schönling mit langen Haaren, der irgendwie in so einer reichen Bude wohnt, in so einem Haus, ein schönes Haus. Aber ich musste mich da korrigieren. Das war ein ultra cooler Kerl und die haben auch tolle Musik gemacht. Und Vince hat damals Schlagzeug gespielt. Und ich habe vorgespielt, wir haben da 60er-Jahre-Soul, darum ging es, so die Commitments kamen damals raus und dann habe ich das ganz toll gefunden, wollte aber nicht sofort zusagen, weil ich dachte, das wäre unprofessionell und so. Also habe ich gesagt, ja, das ist ganz nett, ich finde das ganz gut.
Du hast play hard to get, so ein bisschen, ja?
Genau. Und dann habe ich gesagt, ich überlege mir das und melde mich. So. Und dann haben die gedacht, okay, den kriegen wir nicht, der ist viel zu toll für uns.
Hat also geklappt sozusagen.
Und das hat geklappt, ja, natürlich. Ich habe mich nach ein paar Tagen gemeldet und habe gesagt, ja, also ich finde das gut. Ich möchte gern, wenn ihr das auch wollt, würde ich gern bei euch singen. Und das war der Anfang von unserer Freundschaft zwischen Vince und mir. Und das ging ganz schnell. Also da haben wir uns immer einen Arm genommen schon. Das kannte ich vorher nicht, so mit anderen Freunden. Und dann haben wir eine andere Band gegründet. Dann habe ich ihn mitgenommen in eine, woanders hin.
Aber seid ihr mit der ersten Band da schon auch aufgetreten? Habt ihr da auch schon so Gigs gespielt?
Gigs nicht. Wir haben viel mehr Proben gemacht. Wir haben zweimal die Woche geprobt. Ja. Mehr geprobt als gespielt. Und unser erster Auftritt war im Hamburger Logo.
Ja, hier in der Grindelallee.
Richtig.
Ja, klar.
Genau. Und da habe ich, ich erinnere mich, dass ich damals im Alsterhaus einen Job angenommen hatte und so Orgeln verkauft habe. Das hat mir, also ich bin kein Verkäufer, das wusste ich danach. Also ich habe allen gesagt, naja, ja, das ist schon okay, aber ich sage jetzt die Marke nicht, aber wenn Sie eine richtige wollen, dann gehen Sie da vorne hin. Also ich war wirklich überhaupt, ich war nicht zu gebrauchen als Verkäufer.
Herr Weider, ich fürchte, wir müssen uns von Ihnen, also.
Genau, ja, ja, genau. Viel zu ehrlich. Und da kam der Vince an irgendwann, hat mich besucht und hat gesagt, ich habe eine Überraschung für dich. Dann hat er sowas gebastelt und da stand drauf, The Question, also das so hieß unsere Band damals, The Question spielen im Logo am, ich glaube am 10.10.1900, das weiß ich nicht mehr, 93.
Altes Jahrtausend, das darf man vergessen.
Irgendwas. Genau, und da habe ich mich total gefreut. Das war unser erster Auftritt im Logo mit The Question.
Und wie kamen da Leute?
Da kamen Leute, wir haben natürlich viele eingeladen selbst. Also,
Family and Friends. Und dann Vince und du, ihr gründet dann Orange Blue.
Genau, aber viel, viel später. Mhm. Also ich hatte damals, also wie gesagt, ich war sehr umtriebig. Ich habe viele Produzenten vor allem gesucht. Damals habe ich nicht wirklich selbst produziert. Wir hatten so Vierspur-Rekorder, da konnte man was aufnehmen. Das war weit entfernt von der richtigen professionellen Produktion. Also habe ich mit einem Produzententeam zusammengearbeitet, ohne Vince damals. Da haben wir so Songs aufgenommen, haben uns einmal im Monat getroffen. Aber das, irgendwann haben die gesagt, so Volkan, du bist ein guter Sänger, wir wollen jetzt mal wirklich konkret uns bewerben, wir müssen jetzt mal Gas geben. Und da wollten wir einen Song aufnehmen, also zwei, drei Demosongs aufnehmen und ich sollte Klavier spielen. Mhm. Aber ich hatte blöderweise meine Schulter, ich habe eine riesen Narbe hier an der linken Schulter.
Oder? Hier, oh ja, der, riesengroß,
der,
wirklich.
Der Beweis.
Also ja. 10, 15 Zentimeter. Ja. Was richtig, war denn passiert? Ja.
Die habe ich mir mehrmals ausgekugelt. Ich war sehr wild und habe viel Sport gemacht. Ist jetzt egal, die Details. Und ich hatte einen Gips und das wurde. Ich konnte nicht wirklich Klavier spielen. Also hat der Vince, ich habe gesagt, außerdem möchte ich sowieso das nicht aufnehmen. Ich habe einen besten Freund, mit dem ich arbeite. Das ist der Vince Barth. Und ich möchte ihn mit in unser Team nehmen. Der Vince hat Klavier gespielt und da hat er auch She's Got That Light eingespielt.
Damals schon.
Damals schon, genau. Und wir haben uns übrigens in den 90ern auch zu zweit mit diesen Kassetten, Musikkassetten, in ganz Deutschland beworben, bei allen Plattenfirmen, auch parallel noch zu diesem Produzententeam. Und wir haben nur Ablehnungen bekommen. Und
auch mit She's Got That Light?
Auch mit She's Got That Light, ja. She's Got That Light.
Ihr seid ja wie Harry Potter, abgelehnt von allen großen Verlagen.
Genau. Richtig, genau. Und also ich bin da im Nachhinein stolz drauf und wenn ich gefragt werde, es kommen ja manchmal so Leute und sagen, sag mal dein Erfolgsgeheimnis, dann sage ich, ich weiß es nicht. Also es gibt kein Erfolgsgeheimnis, aber wenn es eins gäbe, dann würde ich sagen, mach es genau anders als das, was die Leute raten.
Das heißt, She's Got That Light war schon 8 Jahre alt, als es erfolgreich war dann oder so?
Ich weiß jetzt nicht genau, wann der Song, wann Vince den komponiert hat, denn es ist ja ein Song von dem Vince. Aber der war schon älter. Ja, das ist 7 oder 6 Jahre gewesen sein. Aber der hat den irgendwann geschrieben, genau. Ja.
Und dann seid ihr als Orange Blue, seid ihr da auch schon weiter aufgetreten, so als Duo?
Als Duo sind wir aufgetreten, ist übertrieben. Also wir sind zu zweit zum Beispiel. Ich erinnere mich, dass wir immer, wenn wir weggegangen sind abends, also gefeiert haben zusammen, haben wir so Kneipen gesucht, wo ein Klavier war und dann haben wir gefragt, ob wir spielen dürfen. Und dann haben wir halt in dieser Kneipe, hat er Klavier gespielt und ich habe dazu gesungen.
Wo zum Beispiel, weißt du noch, wo das war?
Es gibt die Klimperkiste zum Beispiel, Esplanade. Und da gab es noch eine Cocktailbar irgendwo am Gänsemarkt. Mhm. Da war ein Klavier.
Und dann seid ihr abends hingegangen und gesagt, Mensch, das ist ja interessant.
Richtig, genau. Damals gab es das Ufa-Kino noch.
Gänsemarkt da?
Am Gänsemarkt, richtig. Ach, das sieht ja heute ganz anders aus. Aber da gab es so 2, 3 Kneipen, wo so mehr schlecht als also so verstimmte Klaviere waren, die war eher zu Zierde da.
Das ist ja wild romantisch auch.
Ja, das hat was. Ja. Und da hat auch keiner gesagt, Mensch, ihr seid ja toll, euch würde ich gerne mal managen, sondern wir haben es einfach gemacht, auch vor allem, weil es uns Spaß gemacht hat. Also wie gesagt, wir wollten nie reich und berühmt werden. Oder?
Wovon hast du da gelebt? Also Orgel verkaufen hat nichts gebracht?
Das war nichts, nee. Ich habe damals einen Taxischein gemacht, tatsächlich 92, 93 glaube ich, 91 Abitur, dann habe ich Zivildienst gemacht, war kurz bei der Bundeswehr, weil ich zu spät verweigert habe, 3 Monate war ich da.
Oha.
Dann habe ich irgendwann meinen Taxischein gemacht und bin mit dem Auto meines Vaters, der selbstständiger Taxifahrer war, gefahren und habe so mein Geld verdient.
Das heißt, du kennst doch alle Straßennamen auswendig.
Viele, ja. Also mittlerweile bin ich ein bisschen eingerostet, aber meistens weiß ich interessanterweise, welcher Stadtteil das ist. Also wenn man sagt Mozartstraße, ich würde sagen, es ist irgendwo beim Munzburg da.
Ja, ja, genau, das Komponistenviertel da.
Richtig,
genau,
manchmal weiß ich auch die genauen Verbindungen nicht, aber ich weiß ungefähr, da müsste es sein. Und das ist ein Altona. Das ist
aber als Taxifahrer erlebt man auch eine Menge, oder?
Ey, das kann ich dir sagen. Das ist eine Menschenstudie. Ja, da sind viele Dinge passiert.
Schöne, was, zum Beispiel, erzähl mal, was war? Wo hast du gestanden immer?
Es gibt so Taxistände, da ja, kommen genau. Die dann und da stellt man sich an. Also eine Geschichte, also die Schmuddeligen lasse ich mal weg, da gab es auch ein paar Schmuddeligen. Es gab eine Situation, wo ich tatsächlich die auch gefährlich waren. Also einmal hatte ich ein Messer von hinten, der ist ja mal ein bisschen komisch, wenn sich jemand direkt hinter dich setzt. Also wenn man als Fahrer jemanden hat, wo man nicht in den Spiegel gucken kann. Und der wollte dann Richtung Rahlstedt fahren und der hat mich dann bedroht mit einem Messer.
Der wollte Geld.
Der hat der hat so irgendwas genuschelt. Und ich war aber dann so perplex, dass ich nicht genau wusste, ich hätte ihm natürlich Geld gegeben, aber ich dachte, wenn ich jetzt anfange, so in die Tasche zu greifen, das kenne ich so aus Spielfilmen, dass man dann erschossen wird oder erstochen. Ich dachte, nee, das willst du jetzt auch nicht machen. Also habe ich gar nichts gemacht. Dann ist er irgendwann ausgestiegen und ist weg. Er ist weggelaufen. So, weil er wahrscheinlich dachte, oh Gott, der macht jetzt keine Anstalten. Vielleicht kriege ich mein Geld nicht. Vielleicht, keine Ahnung, der wurde nervös und ist weg.
Krass, ja.
Und dann habe ich gedacht, ach du Scheiße, ey, das hätte auch irgendwie schief gehen können. So, und das ist mir, aber ein bisschen später, war es an dem Abend noch oder am nächsten Tag, habe ich so kurz so Angstgefühle bekommen. Also es kam so versetzt, habe ich dann kurz gedacht, oh Gott.
Was war das eigentlich?
Furchtbar, was war das eigentlich, ja.
Du hast warst dann auch Musical-Student an der Stage School und hattest auch schon eine Musical-Hauptrolle, ne, am Delphi-Theater.
Richtig, das war Pico. Ich habe Pico gespielt, also die Titelrolle Pico. Da gab es ein Casting und das habe ich gewonnen, das, wie sagt man. Aber ich habe damals alles so gemacht, wie ich wollte. Ich habe auch alles abgebrochen, wenn ich keine Lust mehr hatte. Das heißt, auf der Stage School war ich, habe das einzige und erste und einzige Vollstipendium bekommen tatsächlich. Also mir wurde die komplette Schule bezahlt. Und nach so einem Jahr habe ich gesagt, nee, irgendwie finde ich super, aber ich möchte Schauspiel studieren, habe ich auch später gemacht. Aber so beim Ballett das Bein noch so ein bisschen höher zu bekommen und so und dann drei Pirouetten Drehung statt zwei, so das ist jetzt...
Das bist du nicht.
Das bin ich nicht. Und Musical war nicht so meine Kunstform. Also habe ich gesagt, ich möchte das nicht mehr. Wurde natürlich kritisiert und alles Mögliche. Das ist
eine Chance aufgeben. Und
genau, so. Ja, ist natürlich ein bisschen arrogant auch, wenn man sagt, aber ich habe gesagt, ich fühle das nicht. So, wieso soll ich dann ein Jahr noch verschwenden und dieses Ding zu Ende machen? Ich will es nicht. Mhm. Also habe ich es abgebrochen. Dann habe ich Pico gemacht, genau. Und das habe ich auch abgebrochen. Nach einem Jahr habe ich gesagt, das war ganz nett. Und habe einige Auszeichnungen bekommen. Das war auch toll. Hat das Ego gestreichelt. Aber man muss, finde ich, wenn das Herz einem sagt, das war ganz toll, aber irgendwie musst du was anderes machen. So, du musst weiter. Und dann, finde ich, muss man das machen und darf sein Herz nicht enttäuschen.
Und dann bist du nach New York gegangen. Und hast da dieses Method Acting gemacht bei Strasberg in dieser Schauspielschule, dieser legendären Jens Wawrczeck von den drei Fragezeichen, hat das auch gemacht. Er ist auch nach New York gegangen, hat das auch gemacht, ist zu Strasberg gegangen. Was hast du da gelernt? Was hast du da mitgenommen?
Also das war nicht die Lee Strasberg, das war nicht die Schule, sondern das war eine Absolventin der Actors Studio. Marsha Hauffrecht hieß die, ist ja auch egal, also eine Lehrerin, die toll war. Und es gibt in New York wahrscheinlich immer noch Open Classes. Das heißt, man kann ein bisschen Geld in die Hand nehmen, sagt, bitteschön, $60, ich möchte heute Schauspielunterricht haben. Mhm. Und dann kriegt man von der besten Person überhaupt eigentlich Unterricht den ganzen Tag. Und das habe ich wöchentlich gemacht und habe zwischendurch auch dran gearbeitet, an meinen Monologen oder an meinem Acting. Und da gibt es halt verschiedene Methoden und die werden einem beigebracht. Ich war schon immer jemand, der so diese Psychosachen, ich liebe das,
schießt wenn man
so
drauf, genau,
in sich reingeht und dann in die Tiefe geht. Und das habe ich gemacht.
Hast du erzählt, du kommst in diesen Raum rein, voller Schauspieler, alle sitzen auf dem Stuhl und heulen.
Ja, es gibt diese Übung, um locker zu werden, damit man diese Verspannung los wird. Dann setzt man sich in eine bestimmte Pose und in einer bestimmten Tonlage macht man dann, Achtung, Und dann gibt es noch so Techniken, dass man halt sich so ein bisschen locker macht. Und das löst halt so Verspannung und führt auch dazu, dass Emotionen gelöst werden. Und unter anderem habe ich das gemacht. Es gibt wirklich Methoden, da kann man gar nichts dagegen tun. Da kommen Emotionen. Und wenn man die dann noch so lenken kann, dass man bevor man eine Rolle spielt, da reinschlüpft und das dann anwendet, dann ist man gut gewappnet für seine Schauspielrolle.
So. Und dann bist du also mit diesen ganzen verschiedensten Eindrücken, kommst du dann zurück nach Hamburg und dann geht's los mit Orange Blue, so um die Jahrtausendwende, ne? Und dann, die zweite Single war gleich, dann seid ihr gleich zum, also es klingt jetzt so, seid ihr dann zum Disney-Soundtrack geworden. Ist ja auch eine Hammergeschichte.
Genau. Das ist eine Hammergeschichte, ja, ja. Also wir haben, She's Got That Light ist ja, wie gesagt, zwar ein Song, an den nicht wirklich Leute dran geglaubt haben, inklusive, muss ich sagen, unserer eigenen Plattenfirma, die hat auch kein Video gemacht, ein Musikvideo, damals war das essentiell. Und die haben gesagt, naja, mal gucken, ist ja toll, das ist bei Arabella auch, ist jetzt, aber das ist jetzt auch eine Ballade und wir glauben eigentlich nicht, dass das irgendwie ein großer Hit wird. Aber es ist schon toll, wenn jemand in die Top 100 eintaucht. Dann ist der Song aber ganz langsam gestiegen und irgendwann haben die dieses Video gemacht. Dann waren wir auf Top 4 oder 7, ich glaube 4 war das dann. Und dann in demselben Jahr, 2000, gab es eine Ausschreibung von Walt Disney und es wurde ein Song gesucht, ein Titeltrack für den Film Dinosaurier, der damals in Amerika schon draußen war. Und in Europa gab es keinen Titeltrack und die haben dann europäische Produzenten, Songschreiber, Sänger gefragt. Und wir haben uns da beworben und haben den Zuschlag bekommen. Damals, das war unglaublich. Also wir waren damit die erste deutsche Band, die jemals für Walt Disney einen Song geliefert hatte. Und darauf waren wir echt natürlich stolz. Und das war zu viel eigentlich. Im Nachhinein würde ich sagen, das war zu viel Erfolg. Also ich
Wieso? Konnte
damit, die Seele musste so ein bisschen hinterher. Und ich war gar nicht so, also ob man es glaubt oder nicht, ich bin eigentlich ein relativ schüchterner Zeitgenosse. So, ich bin jetzt keiner, der auf Leute zugeht und so auf die Kacke haut. So, ich bin mit mir selbst auch manchmal früher noch mehr viel bescheidener gewesen auch als heute. Und ich wollte gar nicht mit Menschen zu tun haben. Ich wollte nur Musik machen und dann mich ein bisschen verkriechen. Und ich erinnere mich, dass damals auch viele Menschen natürlich mich angesprochen haben. Oder einmal wurde ich umringt einmal von jungen Mädchen, die dann gesagt haben, wir wollen Autogramm haben. Und dann habe ich einen Schweißausbruch bekommen und ich konnte damit gar nicht umgehen. Ich habe natürlich jetzt, bin nicht weggelaufen, sondern ich habe das irgendwie mitgespielt. Aber ich glaube, das lag daran, dass dass das viel zu schnell kam, so auf einmal. Und ich war 29, also nicht auszudenken, wenn ich das mit 17 gehabt
19,
hätte.
Oder?
Mit 19, genau, ja. Da war ich auch gar nicht so weit.
Aber finanziell ist schon so von der Zeit, du hast dann auch gespart. Du kannst davon heute auch noch leben, oder?
Ja, ich kann davon leben. Ja, man kann immer mehr Geld verdienen. So, ich merke, dass es ist dieses größer, weiter, besser. Ich glaube, der Mensch ist auch dafür gemacht, dass er immer mehr möchte. Ja. Und jetzt versuche ich tatsächlich, also wenn ich jetzt sage, meine ich in den letzten Jahrzehnten, habe ich gemerkt, spätestens seit mein Sohn geboren wurde, dass es eigentlich mehr darum geht, in seiner Mitte zu sein. Das heißt, es wird kein Mensch auf der Welt kurz vor so einem Tod sich denken, Mensch, hätte ich doch bloß ein bisschen mehr Karriere gemacht oder hätte ich doch bloß mehr Geld verdient. Nein, das Typische ist, dass man sagt, habe ich mich genug um meinen Sohn gekümmert? War ich für ihn da? War ich ein guter Ehemann? Ich hatte so viele Sachen gemacht, ich hatte so viele Träume, ich wollte immer reisen, das habe ich nie gemacht, warum nicht? Ich versuche so das zu machen, so diese, wie sagt man so schön, das Leben ist das, was passiert, wenn man große Pläne macht, so zwischen den Zeilen. Das, was wir gerade machen, wo man meinen könnte, man verdient kein Geld und das ist irgendwie ein Podcast, der kommt und geht. Ich meine, es ist immerhin der NDR, ich bin total stolz drauf, also bin ich wirklich. Ja. Aber dass wir uns kennengelernt haben, so dass ich diese Gespräche hatte in der Kirche, dass ich so viel von mir erzählen darf und jetzt auch mich erinnere, während du mich interviewst, das sind schon schöne Momente für mich. Und das sind die Momente, die wirklich bleiben. Mhm. Und wenn ich jetzt ein großes Haus kaufe oder ein Auto, dann bleibt kurz der Moment, wo ich denke, geil, ich habe keine Ahnung, was auch immer. Und daran gewöhnt man sich aber relativ schnell und dann, so, Erfolg ist so, ist relativ. Also das.
Du hast aber versucht sozusagen an diesem Erfolg, also diese Welle dann zu reiten, du bist dann in LA gewesen, ne? Hast schon überlegt, ich guck mal, ob das geht.
Ja, wobei ich in L.A., ich bin nach L.A. ja richtig gezogen mit Sack und Pack, also mit allem, was ich hatte. Da bin ich ja hin, weil ich mich verliebt hatte in eine Dame und das ist dann ja auch später schiefgegangen. Also ich wurde mit L.A. nie wirklich warm, muss ich sagen. Mhm. Also auch die Amis haben so eine bestimmte Mentalität, also Kunst wird ja groß geschrieben. Ich kam mit dieser Mentalität nicht wirklich klar.
Nein. Und in Berlin hast du es auch nicht lange ausgehalten. Eine Nacht. Ja, genau. In Charlottenburg.
Ich bin ja nach Deutschland gezogen dann, nach Los Angeles, nach meiner Zeit. Und ich wollte aber nicht zurück nach Hamburg und bin dann nach Berlin gezogen. Weil ich dachte, das ist ja eine schöne, weite Stadt und Kunst wird groß geschrieben in Berlin. Außerdem ist man frei, die Wohnungen sind günstig. Und ich habe es aber nicht wirklich gefühlt. Das heißt, ich habe da eine Wohnung ziemlich schnell bekommen, weil man mich da, ich glaube, der hatte mich auch erkannt. Dann dachte er sich, cool, der Sänger, der berühmte Sänger, der will meine Wohnung mieten in Berlin-Charlottenburg. Und das habe ich dann gemacht und habe dann nach einer Nacht, als ich da geschlafen habe, mir gedacht, nee, das ist es nicht. Ich fühle das nicht. Und habe dann gleich meinen Vermieter angerufen. Und habe gesagt, ich muss hier wieder ausziehen. Ich muss nach Hamburg ziehen. Und dann bin ich nach Hamburg gezogen.
Warum? Was hat Hamburg, was andere nicht haben? Du hast schon gesagt, wir haben vorhin auch deinen Song gehört. Also was ist das, was dich denn... Also L.A. ist ja viel größer, Berlin ist viel größer. Hamburg, da wird ja den Leuten wird ja auch nachgesagt, dass sie so ein bisschen kühl sind und so ein bisschen wortkarg und so.
Sind sie auch. Ich finde, das stimmt. Und das ist auch etwas, was mich nervt. Also es ist jetzt nicht alles positiv. So, aber ich bilde mir ein, dass die Leute, also ich kann das verstehen, weil ich ja hier auch groß geworden bin. So, und in Köln kriegt man immer, hat man sofort einen Sitznachbar, wenn man irgendwo ist. Und das ist auch irgendwie schön, aber es gibt wahrscheinlich Kölner, die auch sagen, ja, manchmal nervt das auch. Ich möchte auch mal allein sein und auch mal Zeit für mich haben. Und ich glaube, also zunächst mal hat der Vince hier gewohnt und ich habe mit dem ja immer noch zusammen Musik gemacht und das war für mich ein ausschlaggebender Punkt. Dann hatte ich mich in die Mutter unseres Sohnes verliebt auch, kannst du sagen, die heißt Charlotte und wir sind jetzt mittlerweile auch getrennt, aber es ist eine tolle Patchwork-Familie und es ist ein toller Sohn bei rausgekommen und das waren so Zeichen, außerdem das innere Gefühl, dass ich mich halt hier auskannte in Hamburg, das gesagt hat, ja eigentlich Berlin muss man jetzt wieder anfangen, das war mir zu neu und weiß nicht, vielleicht, wenn mir das heute passieren würde, die Zeiten ändern sich auch, vielleicht wäre ich auch heute in Berlin geblieben. Und das, obwohl, nee, heute finde ich Berlin noch schlimmer als früher. Also Berlin ist gar nicht so meine Stadt.
Aber in Berlin, da wohnst du da hinten draußen so Richtung, im Westen so Richtung Rissen da so, ne? Da fühlt sich wohl?
Richtig, ich wohne in Hamburg-Rissen, da fühle ich mich total wohl. Also Rissen ist, man sagt ja auch Dorf, also wir sagen, da ist also eine kleine Einkaufspassage, das heißt bei uns Dorf. Da gibt es den Canyon und alle verwechseln übrigens auch Rissen und Wedel. Wenn ich sage, ich wohne in Rissen, dann heißt es, ach, das ist nicht mehr Hamburg, oder?
Oh, böser doch. Fehler, genau.
Das ist noch Hamburg, das ist kurz vor...
Und der Canyon, was ist der Canyon?
Na, der Canyon ist, da gibt es so eine kurze Schnellstraße, wo man 80 fahren darf. Ja. Und das ist der Canyon.
Und dahinter ist das Dorf?
Dahinter, ja, auf der einen Seite ist ein toller Wald, wo ich mit dem Hund, mit unserem Hund spazieren gehe,
Jerry,
jeden Morgen.
Jerry.
Mit Jerry, genau. Und heute Morgen habe ich das auch gemacht. Ich gehe jeden Morgen mit Jerry spazieren. Das bringt auch total Spaß. Das ist ein kleiner, verrückter Straßenhund aus Italien. Und ja, es ist super grün in Rissen. Man kennt sich, man grüßt sich auch immer. Also wenn ich in Rissen im Wald spazieren gehe, dann mir kommt jemand entgegen. Dann sagt man immer Moin oder Hallo oder Guten Tag. Und ich habe das mal, als ich in Berlin war zwischendurch, habe ich das gemacht. Da habe ich jemanden gegrüßt, einfach nur, weil ich es gewöhnt war. Ich habe dann mitten in Berlin, als mir jemand entgegenkam, habe ich gesagt Moin. Und der hat natürlich nicht nur nicht gegrüßt, sondern der wäre sehr verwirrt, warum ich hier auf der Straße jemanden grüße.
So, Jerry ist ein Hund, ein Straßenhund, den du aus Italien gerettet hast oder der gerettet wurde und der jetzt bei euch lebt.
Richtig.
Und Tierschutz ist auch was Wichtiges für dich, ne? Du engagierst dich auch.
Ja, ich engagiere mich. Ich habe vor einigen Jahren auch einen Song geschrieben und produziert auch und veröffentlicht. Ich habe da auch CDs drucken lassen und das einem Tierheim zur Verfügung gestellt. Da bin ich noch offiziell Pate, Schirmherr, irgendwas.
In Mölln, ne?
In Mölln, genau. Ja, das Tierheim in Mölln. Und versuche eigentlich immer so Tierheime und Tiere zu unterstützen. Ja, weil es gibt so grausame Sachen, die ich, über die mag ich nicht mal reden. Und wenn ich mir das vorstelle, auch was so in Tierheimen passiert oder in, es gibt so sogenannte Canis, egal, so in Italien und Rumänien, und das sind halt diese Straßenhunde, die dann teilweise gequält werden und mit denen Geld gemacht wird. Und die möchte ich möchte die halt irgendwie retten. So, ich möchte irgendwas Gutes tun oder Geld dafür geben, oder ich kann ja jetzt nicht jeden Monat mein Geld dafür ausgeben. Also mache ich das mit dem, was ich kann, mit Singen und reden. Genau.
Du hast schon gesagt, Hamburg ist super Stadt, aber nicht alles ist toll. Wenn du König von Hamburg wärst, das ist so ein Fragebogen, den bekommen alle unsere Gäste. Wenn du König von Hamburg wärst und du hättest alle Macht, was würdest du als allererstes ändern? Was stört dich in dieser Stadt?
Das Erste, was ich gedacht habe, sind die Baustellen. Ich verstehe nicht, warum es jahrzehntelange Baustellen gibt. Das hat sicherlich irgendwie seinen Grund, aber ich verstehe nicht. Also ich würde zusehen, dass die Baustellen zu Ende fertig gebaut werden, dass man in einer Stadt wohnt, wo man ja gut durchkommt. Mhm. So weltoffen zu sein bedeutet ja, wirklich offen zu sein. Ich finde dieses Wort offen, das ist manchmal eine Farce geworden, weil man ist offen, aber man schließt automatisch Menschengruppen aus. Das heißt, das ist in Hamburg so, also wenn ich König von einem Gebiet wäre, würde ich sagen, wir sind wirklich offen. Und wenn wir wirklich offen sind, dann laden wir auch Menschengruppen ein, die wir nicht verstehen. Und heute gibt es so einen Kampf links gegen rechts, gegen, ne, diese politischen, ich will da gar nicht im Detail so. Aber ich würd alle mal zusammenbringen, wenn man sagt, mit denen wollen wir eigentlich gar nicht sprechen. Und das würde Hamburg wirklich offen machen. Das würde, weil offen zu sein bedeutet, sich auch so ein bisschen hinauslehnen, so ein bisschen, man ist nicht offen, wenn man Leute zusammentrommelt, mit denen man sich sowieso versteht. Das ist nicht Offenheit, das ist eine, man feiert sich selbst. Man muss so ein bisschen über seine Grenzen hinausgehen, und das würde, also.
Ja. Also du würdest zuerst einen Dialogminister bei dir ansiedeln, der sozusagen dafür sorgt, dass Menschen auch ins Gespräch kommen, sozusagen auch mal andere Perspektiven sehen und einnehmen. Sowas.
Ach, ich wünschte, ich hätte den Satz
gesagt. Ach so, okay.
Ein Dialogminister, Daniel, das ist genial. Ja, ein Dialogminister, der wahrscheinlich auch kritisiert wird von allen möglichen Leuten.
Natürlich.
Wo man sagt, mit denen geht man doch nicht in den Dialog. Ja, genau, sagt man, genau. Ja, aber gerade.
Genau, wo würdest du denken, mehr Hamburg geht nicht? Wo ist Hamburg, wo kommt Hamburg in besonderer Weise zu sich selbst?
Das kommen also sofort Bilder, und ich versuche dann den ersten Moment zu respektieren. Also ich habe gedacht, Hafen, Fischbrötchen oder diese Leute, die am Fischmarkt verkaufen, ja, so ein bisschen patzig sind. Ja, du komm mal rum hier. Ne?
Sowas.
So und sowas. Das erinnert mich an Hamburg.
Ja.
So.
Du machst ja vor allen Dingen jetzt auch, also es gibt ja Orange Blue, gibt es auch noch, ne? Also ihr trefft euch immer mal wieder, Vince und du.
Orange Blue gibt es sehr.
Ja, genau. Ja, ja. Sehr, genau. Aber du machst auch viel Solo-Musik und auch auf Deutsch, und ein Song, ein wunderschöner Song, ist Seelenfreunde, und der klingt so.
Wir sind Seelenfreunde, Seelenfreunde, gemeinsam Seelen allein. Wir sind Seelenfreunde, Seelenfreunde, immer verbunden und frei. Und wenn du mich brauchst,
singst du hier mit im Studio und du spielst auch Schlagzeug mit, so Luftschlagzeug.
Ich spiele ein bisschen Schlagzeug auch, ja.
Genau, also Deutsch ist auch für dich zu singen kein Problem.
Nein, ich singe gerne Deutsch. Also habe ich früher nicht, und irgendwann haben wir beschlossen mit Orange Blue, dass wir ein Doppelalbum machen, auf dem wir deutsche und englische Songs drauf haben. Das war unser letztes Album, White Weiß heißt das. Mhm. Da sind auch, ist eine Seite vollkommen auf Deutsch, also eine Seite, ich denke mal an Platten, eine CD auf Deutsch gesungen von mir. Ja.
Weiß, wie das Beatles-Album, das weiße Album, ja.
Genau, habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Genau, das haben wir uns überlegt. Also ich mag Sprachen, ich begrenze mich da nicht. Ich habe auch einen Song auf Türkisch.
Ja. Ja. Wie ist dein Türkisch Song?
Mein Türkisch ist okay. Also eigentlich ganz gut. Ich roste so ein bisschen ein, wenn ich hier in Deutschland bin. Das fällt mir dann immer auf, wenn ich in der Türkei bin. Ich bin da manchmal auch, Istanbul liebe ich über alles. Ich brauche so 2-3 Tage, bis ich flüssig werde, und dann spreche ich okay.
Was ist dein Traum für das nächste musikalische Projekt? Was willst du so angehen, so im nächsten Jahr?
Okay. An der Stelle darf ich mal so sehr ehrlich sein. Das ist ja etwas, was Künstler wahrscheinlich nicht sagen. Ich hätte mir vielleicht auch überlegen können, ganz genau, was ich möchte und dafür Werbung machen. Aber ich bin gerade in einer Phase, wo ich sehr mich formieren muss. Ich bin, weißt du, wenn es so eine Explosion gibt, alles liegt rum und man muss das alles zusammenfügen. Mhm. Ist zwar blöd, die Explosion, aber man hat die Chance, die Teile neu und besser zusammenzufügen. Ich hoffe, die Metapher war jetzt nicht zu heftig. Aber so eine Explosion habe ich gerade so in mir und weiß nicht, du hast ja gerade auch gesagt, ich singe auf Deutsch und auf Englisch und auf Türkisch. Und die Musik hat sich so verändert, dass ich mal überlegen muss und überlege, was möchte ich wirklich machen? So, was ist mein Herzenswunsch? Weil ich habe so viele Projekte, die alle Spaß bringen. Also ich spiele Klavier, ich habe ein Studio, ich produziere, ich mische und mastere sehr gerne übrigens. Ich habe mein türkisches Projekt, ich spiele manchmal auch Cajon, das ist so ein Schlagzeug, auf dem man sitzt. Mhm. Ich liebe das. Ich lerne auch ein bisschen Gitarre und ich bin auch Schauspieler, ja. Ich könnte auch in einem Film spielen und wenn ich das mich so selbst höre, denke ich mir, das ist viel zu viel. Möchte ich mich konzentrieren auf etwas und wirklich nur deutschen Soul machen oder englischen Soul. Ja. Ich habe übrigens auch eine Soul-Band, auf die, das kann ich mir vorstellen, die heißt The Volcanoes, haben wir uns genannt. Da machen wir jetzt wir machen 60er-Jahre-Cover, ähnlich zu dem, was ich mit Orange Blue gemacht habe damals, wie wir angefangen haben. Da fange ich jetzt an, eigene Songs zu schreiben und zu komponieren. Mhm. Und da kann ich mir vorstellen, dass ich da noch so ein bisschen, aber da muss ich mich fokussieren. So, das werde ich auch tun.
Es ist ja so viel passiert. Du hast ganz viele Dinge angefangen, du hast ganz viele Dinge wieder gelassen, dir sind ganz viele Dinge zugefallen, du hast ganz viele Dinge dir erkämpft und erarbeitet. Ist es denn gut gelaufen bisher?
Es ist genau so gelaufen, wie es laufen sollte, sage ich mal. Und das ist immer gut. Ja, ich bin mit gut und schlecht und böse und hässlich und so, bin ich immer sehr vorsichtig. Ich habe aufgehört zu bewerten in meinem Leben, weil Bewertungen schwierig sind. Man weiß nicht genau, ob es gut ist oder nicht. Und dann sage ich immer, es ist genau richtig gelaufen.
Vielen Dank, Volkan. Volkan Beider, Orange Blue. Dieses Gespräch und alle anderen Gespräche zum Nachhören mit Heidrun von Gössel, mit Stefan Gwildes, mit Heike Dene Körting und gibt es in der ARD Audiothek. Am besten abonniert ihr Viel Hamburg, abonniert ihr das Ganze, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank, lieber Daniel. Tschüss. Ciao.
Hey, Selam. Ich bin Ayla. Mein Vater Gültekin erzählt gerne Geschichten. Zum Beispiel die. Vor ein paar Jahren sind ihm in der Nacht Kindergeister erschienen, in einer verlassenen Unterkunft im Schwarzwald.
Soll ich dir was sagen? Das sind überall Kinder und tote Leute.
Was hat es auf sich mit diesem ehemaligen Hotel im Schwarzwald? Meine Freundin Jurate und ich begeben uns auf die Geistersuche und finden Erstaunliches.
Göring, Himmler waren Stammgäste des Hauses.
Glauben Sie an Geister?
Nein.
Ob es stimmt, weiß ich nicht. Hier soll ein Kindererholungsheim gewesen sein.
Die Geister der Vergangenheit sind anwesend. Sie flüstern.
Babas Geister. Ab dem 29. Januar in der ARD Audiothek und in der Deutschlandfunk-App. Außerdem wöchentlich überall dort, wo es Podcasts gibt.